Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
We've conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we won the fucking lot. For Paisley and Bill Shankly, the fields of Anfield Road. We are the supporters, and we come from Liverpool.
Scouserfunk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 10 von Scouserfunk, eurem Liverpool FC Podcast.
Nicht im Radio.
Mit Chris und André.
Aus Berlin.
Und München. Aus Berlin, yeah. Ich hasse Berlin. Aber ich bin nicht aus Berlin, ich bin aus der Nähe von München, das ist auch ganz schön und sauber und eigentlich das bessere Berlin. Deswegen,
Berlin
herzlich willkommen
dich.
Zu Ausgabe 10, Berlin Deluxe. Also, herzlich willkommen zu Ausgabe 10 von Scouserfunk. Heute haben wir ganz besondere Themen, um genau zu sein, eigentlich zwei große, nämlich Fokus Nummer 1 ist das große Duell gegen Manchester City. Buh. Und dann werden wir natürlich über den Videoschiedsrichter reden. Ich würde sagen, die erste Hälfte des Podcasts wird jugendfrei, die zweite Hälfte des Podcasts voraussichtlich nicht. Und dazu noch drei kleine andere Themen, die wir natürlich auch besprechen müssen. Aber vorab, André, wie geht's dir? Wir haben uns so lange nicht gehört. Für diejenigen, die Folge 9 gehört haben, die wissen, wir haben uns, um genau zu sein, vor 20 Sekunden gehört. Deswegen, so viel Neues wird wahrscheinlich nicht passiert sein bei dir, oder?
Ich habe ein Paket bekommen vom Postboten, allerdings schon Montagmorgen um 9 Uhr. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass du das nochmal durchziehst. Nee, ich habe einen neuen Kaffee. Das heißt, also für die es nicht wissen, jetzt haben wir kurz nach 9. Und das ist Kaffeezeit bei mir. So, ich bin ja halb kaffeesüchtig. Ich bin ja Connoisseur, was Kaffee angeht.
Okay.
Kriegt man ja sehr, sehr guten Kaffee in Berlin. Ich versuche zwar immer so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu leben, aber das ist, glaube ich, ein Laster von mir. Also, ja. Zurück zu dir. Hast du auch ein Paket bekommen?
Also, ich bin ja kein Kaffee-Experte. Gibt es nicht Kaffee, der in Deutschland angebaut wird?
Ist das jetzt okay? Nein. Es gibt,
warum nicht?
Nein, das liegt einfach an dem Klima. So,
ja, aber du kannst auch Klima künstlich erzeugen.
Ja, aber das ist halt die Frage. Ich glaube, bei Kaffee spielt auch viel mehr dann nicht nur der Boden noch eine Rolle, sondern halt auch Wind und sowas alles. Also so weit ins Thema komme ich jetzt nicht rein. Aber soweit ich weiß, hat es viel mit dem Klima zu tun. Was du aber machen kannst beim Kaffee ist, nicht so viel konsumieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist halt kein Scheiß kaufen. Also es gibt mittlerweile viele coole Kollektive,
das Kaffeekollektiv, oder?
Ja,
was?
Die dann zum Beispiel den Kaffee importieren und da versuchen dann so CO2 unschädlich wie möglich zu arbeiten, die Mitarbeiter beziehungsweise die Plantagenarbeiter zu unterstützen, besser zu bezahlen, also nicht nur Fairtrade-Preise zu machen, sondern halt eben da auch viel, viel mehr zu machen. Das hast du mittlerweile überall und in Berlin gibt es halt viele Kollektive, die sehr guten Kaffee einkaufen zu sehr guten Konditionen, dementsprechend kostet ein Kaffee halt auch mehr. Aber ich habe halt zum Beispiel keine Kaffeemaschine, sondern ich habe halt eine French Press und diesen, was?
Entschuldige, ich musste gerade lachen, weil erzähl erst zu Ende, dann erzähle ich, was los ist.
Ja, okay, French Press und das andere Ding für, das ist ein Name, ich immer vergesse, für Espresso und ist alles okay. Soweit.
Ich hab gerade mal geguckt, weil ich wollte wissen, ob man Kaffee aus Deutschland, wollte ich googeln. Ich habe eingegeben Kaffee aus und erster Vorschlag ist Kaffee aus Kot.
Ach so, der Katzenkaffee. Ja, den hatte ich auch mal. Schmeckt scheiße.
Kaffee aus Kot.
Ja, es gibt's wirklich. Also bevor wir das jetzt eskalieren.
Ja, nee, aber ich weiß, aber ich mochte einfach, dass es einfach nur heißt so Kaffee aus Kot. aber Kaffee aus Deutschland wollte ich wissen. Aus deutschem Anbau, pass auf. So.
Das würde mich jetzt wundern.
Wo wird der meiste Kaffee, wo wächst Kaffee? Deutscher Kaffeeverband für einen nachhaltigen Kaffeeanbau, deutsche Röstergilde. Muss man mal herausfinden. Aber du kannst zum Beispiel Kaffee selber anbauen.
Ja, mach das doch, Chris.
Guck mal hier. Nee, ich nicht. Du lässt dir kleine Böhnchen über den ganzen Erdball transportieren und ich soll jetzt deinen Kaffee anbauen, oder was?
Ja.
Na gut, ja, mach ich. Komm, machen wir. In meinem Garten demnächst große Kaffeeplantage, finde ich gut.
Kaffee- und Koksplantage.
KK. Nee, die 3 Ks. Kaffee, Koks und Kuchen. Bei mir auch alles gut. Ich baller mir gerade den 2. Kaffee, ähnlich wie du. Ja, so ist es halt, ne? Ey, Arbeitstiere wie wir, weißt, wir müssen halt einfach auch funktionieren, ne? Wir müssen die Wirtschaft in Schuss halten.
Ja.
Lass uns von dem Geplänkel direkt zu den wichtigen Themen kommen. Also, Fokus 1 haben wir gesagt, das große Duell gegen Manchester City. Und du hast Punkte aufgeschrieben, die wir jetzt quasi abarbeiten wollen. Das wäre zum einen die aktuelle Situation des Clubs. Die aktuelle Situation des Clubs, erklär mir, was du damit meinst, weil beide Clubs stehen gut da. Der eine ist ein sehr sympathischer Club, der andere ist Man City. Was meinst du aber genau?
Schön, ich schreibe selbst diese Sachen demnächst einfach nicht mehr rein. Ja, im Prinzip können wir uns das ja wirklich anschauen. Also Man City hat ja diese Saison tatsächlich auch nicht so schlecht gespielt. Bei den meisten Spielen, allerdings eben schon 2 Niederlagen bekommen und steht deshalb natürlich verdient auf dem 2. Platz. Aber die Frage ist halt einfach, welche Verletzungen haben wir momentan bei Manchester City? Was können wir da eigentlich erwarten bei dem Spiel? Wie sind die letzten Spiele ausgegangen? Und das fand ich halt interessant. Also wir hatten in der letzten Folge auch besprochen, dass City quasi knapp 2-1 gegen Southampton gewonnen hat und im Ligapokal hat auch Southampton nochmal geschlagen hat. Tat mir auch ein bisschen leid für Southampton, dass sie nach dem Debakel gegen Leicester City direkt 2-mal gegen Manchester City spielen mussten. Und stehen halt auch in der Champions League jetzt gerade gar nicht so schlecht da und hatten mit Sicherheit auch ein bisschen Glück mit der Auslosung. Aber wenn wir uns das mal anschauen, gegen Wolverhampton gab es Anfang Oktober natürlich das 0-2, da hatten wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das war mit Sicherheit auch verdient. Und dann haben sie gegen Norwich verloren. Ja, wir erinnern uns, 3-2. Und ja, dieses Spiel, also ich weiß noch nicht, ob schon jemand gesehen hat, aber es gibt da dieses wunderbare Interview nach dem letzten Spiel gegen Southampton, wo Guardiola dann natürlich erstmal über Sadio Mané so ein bisschen herzieht, sagt natürlich, ja, Weltspieler und so weiter, aber Sadio Mané macht halt auch seine Schwalben und so weiter, wo ich dann halt denke, Junge, was rauchst du? Aber du merkst, dass immer wieder die Thematik bei ihm in der Pressekonferenz auf Liverpool schwenkt. Und ich glaube, der ist halt so ein bisschen genervt mittlerweile, was das angeht. Denn jetzt ist es halt andersrum, ne? Letzte Saison haben wir sie gejagt und größtenteils. Auch wenn wir lange Zeit natürlich vorne standen. Und und jetzt ist es halt andersrum. Punkt.
Ja, aber ich glaube, natürlich nervt dich das, wenn irgendwie immer Liverpool ins Gespräch gerückt wird, entweder von dir selbst oder von den anwesenden Fragenden. Aber du musst dich einfach damit abfinden, das Gleiche war halt damals in der Saison zuvor halt für Klopp die Situation, dass City andauernd irgendwie Gesprächsthema war. Und wenn du halt den härtesten Konkurrenten hast, und das sind nun mal die beiden, also ich sag jetzt mal so, die Premier League ist, glaube ich, die härteste, stärkste Liga, die du spielen kannst. Mit der Bundesliga. Die Bundesliga ist ähnlich. Aber wenn du dich halt jetzt mal umschaust, Italien, Spanien und so weiter und so fort, oder auch die Niederlande, das sind halt Ligen, in denen dann 1-2 Vereine extrem stark sind. Der Rest aber so, ja, die existieren auch noch. Und wenn du halt die beiden Vereine aus einer der stärksten Ligen der Welt nimmst, oder wenn du die beiden Vereine eben darstellst mit City und mit Liverpool derzeit, natürlich musst du halt immer den direkten Vergleich auch ziehen. So. Natürlich wird dann gesagt, ja, was ist denn mit Aguero? Ist der besser als ein Salah? Ist Salah besser als ein Aguero? Was ist mit einem Sané? Was ist denn hier mit Sterling? Der war davor bei Liverpool, jetzt ist er endlich glücklich und dann in City zu Hause angekommen oder doch nicht. Und Du wirst sowas, oder auch die Torwartfragen, so ein Ederson oder ein Bravo, weißt du, so, ja, wie ist das aufgestellt gegen einen Alisson und gegen einen Adrian? Das, sowas wirst du immer haben. So. Und ich glaube, also ich kann eigentlich auf City gucken und kann für mich sagen, hey, 1, 2, 3 der Spieler hätte ich auch gerne bei mir im Team.
Ja, das ist ja so normal.
Ich bin da sehr offen dafür. Aber solange sie bei City spielen, sind sie natürlich der Feind. wenn ich aber sehe, wie sie derzeit spielen, und ich glaube, wir haben uns auch relativ viel abgeguckt bei denen, weil die hatten in den letzten Jahren, hatten sie auch diese unfassbaren Siegeswillen, diese Mentalität. Und die ist bei uns jetzt auch wieder da. So, die ist auch geweckt. Und ich finde das sehr spannend, das direkte Duell. Ich freue mich auf jede Konfrontation mit denen, weil ich glaube, dass wir gute Chancen haben, da jedes Mal als Sieger rauszugehen. Aber ich glaube vor allem, dass es sehr attraktive und aggressive, schöne Fußballspiele sein können. Wenn man sie denn loslässt und nicht sagt, ja, aber jetzt wird hier schön Abwehr gebollwerkt.
Es ist für mich das Spiel der aktuellen Saison natürlich. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen plakativ, aber es ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel als Ausrufezeichen bis einschließlich Dezember. Also FIFA Club WM kann mir Latte sein und ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel Genk und Napoli schlagen zu Hause und dann einfach die Möglichkeit haben, in Salzburg halt zumindest das Weiterkommen klar zu machen. Also von daher ist das einfach das wichtigste Spiel, weil City geht mit sechs Punkten Unterschied in dieses Spiel. Unentschieden würde sie überhaupt nicht weiterbringen. Das heißt, sie müssen natürlich gewinnen und da wird es halt spannend zu sehen, wie sie das schaffen wollen. Nur wenn man natürlich die Spiele der letzten Jahre betrachtet, gerade die Spiele in Anfield, dann wird einem, glaube ich, klar sein, was dort passieren wird. Also wie laut das sein wird, ich sag mal, feindlich aggressiv, aber in einem passiven Sinne, ne? Also nicht so mit Steine schmeißen oder so ein Scheiß. Ja. Jetzt gibt's ja auch den Busempfang, der jetzt schon geplant wird und so weiter. Da wird wieder ordentlich Pyros und so weiter. Da geht's wieder richtig rund. Also die kriegen mit Sicherheit, nochmal vorgesetzt, dass sie tatsächlich ein kleinerer Club sind. City ist ja des Öfteren nicht nur im Fokus und in der Kritik, was Financial Fairplay angeht, was so ein bisschen die Emotion und Mentalität angeht im Verein und so weiter. Und ich glaube, da werden sie dann merken, wer der größere Club ist. Und von daher.
Ja, definitiv. Also ich glaube, an der Größe des Clubs das Ganze auszumachen, ist halt relativ einfach, wer da gewinnt. Wer ist denn für dich, wenn du City siehst, wer ist denn da jetzt gerade so Leistungsträger für dich? Oder wer ist, direktes Duell, wer ist der, wo du sagst, wenn der richtig gut drauf ist, haben wir ein Problem?
Das ist bei City, habe ich das Gefühl, dass es da das Gesamtkonzept macht. Für mich im Fokus ist allerdings eigentlich immer De Bruyne. Aber auch da, ja, ne?
Also,
da
schreibe ich so zu 100%.
Genau, aber überleg mal bitte, De Bruyne, wenn er eine Flanke gibt auf Aguero oder Sterling in Lauf schickt, ja, und die das aber nicht hinkriegen, dann ist das auch wieder scheißegal. Aber De Bruyne ist jemand, der kann mit Sicherheit das Spiel entscheiden. Und ich glaube, das ist auch ein Fokus, da aufzupassen, welchen Fokus City wirklich bringt. Also ist es so, dass sie ein, zwei Spielmacher haben, die an dem Tag quasi die Anspielstation sind. Denn ich glaube, Guardiola weiß ganz genau, dass er nicht mit einer normalen Taktik gegen Liverpool spielen kann. Also, oder die zwei, drei Taktiken, die er da hat. Ne? Also das wird kein das wird spannend zu sehen, was er sich da aus dem Ärmel ziehen will. Aber ja, De Bruyne ist für mich ganz klar immer noch im Fokus. Ist für mich auch irgendwie, abgesehen von seinen Schwalben manchmal oder seinem, ja, City-artigen Spiel, Top-Spieler.
Ja, absolut. Wäre auch einer von denen, wo ich sage, die hätte ich unfassbar gerne in meiner Mannschaft. Also, um das zu sagen, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, zu 100%. Ein Aguero würde ich mir schmecken lassen, sag ich mal. Würde ich auch in meine Mannschaft
nehmen. Also ist ein bemerkenswerter Spieler.
Ein bisschen zu alt, um jetzt zu,
Also ist ein bemerkenswerter Spieler. Er ist unglaublich. Also diese Konstanz, die er da einfach an den Tag legt, Jahr in Jahr, also jedes Jahr. Unglaublich.
Genau, genau.
So.
Und wie gesagt, ist, glaube ich, mittlerweile zu alt nochmal, um jetzt nochmal zu wechseln, weil du hast, glaube ich, nur noch zwei, drei
ist 31.
Jahre was für ihn auf diesem Level.
Aber hat er nicht, hat er nicht bei City verlängert?
Ja. Ja, der wird auch bei City sterben.
Der hat zwei Jahre also, noch auf dem Vertrag.
Mhm. Theatralisch gesagt. De Bruyne, super gern. Sterling wüsste ich nicht, ob ich ihn zurücknehmen würde. Aber
du weißt, dass du es nicht
mit einem Auge immer so ein bisschen hin, sag ich mal.
Also
Sané,
da,
super gern.
Dann müssen wir aber bei Sané ist ja noch verletzt, aber bei Sterling, da müssen wir eigentlich direkt mal sagen, natürlich wird er auch nie zurückkommen und ich würde ihn auch nie zurückhaben wollen. Aber nehmen wir jetzt mal an, das, was er getan hat bei uns und die ganze Backstory weggenommen, ist Sterling einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position. Nehmen wir auch mal diese ganzen Schwalben von ihm weg und das unfaire Spiel, was scheinbar auf dem Niveau für einige Spieler dazugehört, wie bei Mbappe und Neymar und den ganzen Hampelmännern, ihr Messi und so. Wenn wir auch das mal wegnehmen, auch da immer noch einer der besten Spieler und er ist halt auch jemand, der natürlich aufgrund seiner Hautfarbe und aufgrund seiner Herkunft auch immer viel im Fokus ist, leider bei anderen Themen. Und da, das schafft er, glaube ich, ganz gut, er schafft es, glaube ich, ganz gut, den ganzen Druck und dieser ganzen Schwierigkeit, die er da dem auf dem Platz und drumherum gegenzuwirken. Und ich habe großen Respekt vor ihm. Also ich folge ihm tatsächlich auf Twitter und schaue mir auch die Kampagnen an. Er hat, glaube ich, letztens auch eine Antirassismus-Kampagne gestartet oder war Teil einer Antirassismus-Kampagne und hat jetzt, glaube ich, eine eigene Foundation gegründet oder so. Ist da sehr, sehr aktiv und da habe ich großen Respekt vor ihm. So, allerdings in den 90 Minuten wird er von mir sehr, sehr viele Pfiffe bekommen und Schreie rein. Das gehört aber dann zum Fußball dazu. Ist dann halt so.
Ne? Absolut, absolut. Ansonsten, Jesus, da habe ich das Problem, aber ich denke mir, er ist schon 35, aber er ist ja irgendwie 21.
22, genau.
Genau, aber ich bin immer so, ja, der ist doch schon 36. So, was ist denn mit ihm los? Würde ich mir auch noch schmecken lassen. Mandy würde ich mir wahrscheinlich auch noch schmecken lassen. Und ich glaube, also ich kann mich täuschen, aber ich hab ein Gefühl, der wird nochmal richtig, richtig groß.
Der Mandy?
Mit Oleksandr Schinchenko. Haben sie, glaube ich, einen Typen, der ist wild. So. Aber das Krasse an ihm ist, er wirkt so, als wenn du bei FIFA einfach so das Standardmodell von einem Fußballspieler nimmst und einfach nichts veränderst. Und so sieht Oleksandr Schinchenko aus. Das ist wirklich hart.
Also ist der Lewandowski von Manchester City.
Ja, komplett, komplett. Also es ist wirklich so, er sieht einfach das Standard-Fußballmodell von FIFA, also Player Model 3. So, das ist er. aber ich glaube, der Typ wird auch nochmal richtig, 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 richtig groß.
Phil Foden haben wir noch vergessen. Du musst mal überlegen, der Typ ist 19, hat das Vertrauen bekommen von Guardiola. Und hat jetzt, glaube ich, laut transfermarkt.de einen Marktwert von 30 Millionen. Das ist okay. Das ist schon heavy, Mann. Das ist schon richtig heavy. Für einen 19-Jährigen? Boah.
Ja, ich bin keine 30 Millionen wert. Ich glaube, meiner Frau bin ich keine 30 Millionen wert.
Ja.
Aber, naja. Nee, absolut, absolut. Also die ganze Mannschaft ist halt, wie du schon gesagt hast, für mich ist es, es ist komisch bei City, weil ich habe das Gefühl, die haben halt natürlich mit einem De Bruyne und so haben sie halt Spieler, die jeder kennt. Aber da sind auch einfach viele Spieler dabei, die extrem gut sind, die aber nicht im Fokus stehen einer medialen oder die medial nicht so krass im Fokus stehen. Weißt du, was ich meine? Also das ist so ein Brei.
Ja.
So, also das ist so. Irgendwie so, ja, da ist diese Mannschaft, aber irgendwie lässt sich das auch nicht so richtig greifen.
Ja, aber ich glaube, das liegt bei uns daran, dass wir gar nicht so sehr auf City, auf die Einzelakteure von City schauen, sondern eher auf City an sich.
Auf das Kollektiv.
Auf das Kollektiv, ja. Genau, genau. Also ich habe da selber, also ich kenne die Spieler alle, aber ich habe, glaube ich, die letzten Jahre, wenn überhaupt, eigentlich nur die Spiele gegen Liverpool gesehen oder mal so ein, zwei andere Spiele, das Leicester City-Spiel, wo dann halt Kompanie getroffen hatte, das Norwich-Spiel hatte ich gesehen, und so weiter. Und das sind dann aber so Spiele, wo du dann auch nur teilweise siehst, wie gut diese Mannschaft halt wirklich ist. Also ich bin froh, dass wir aber nicht wie City spielen und auch nicht wie City sind. Aufgrund verschiedener Gründe. Weil es ist beeindruckend, wie sie spielen. Also das ist natürlich, Guardiola ist auch klar, wenn er das Spielermaterial hat und die finanziellen Mittel hat und so weiter, ist er halt ein sehr, sehr guter Trainer. Und da siehst du halt eben auch, dass er aus Kyle Walker und John Stones und so weiter seit Jahren halt auch einfach oder halt es geschafft hat, Spieler da einzufügen, die die wahrscheinlich bei United zum Beispiel oder wo auch immer nicht diese Leistung bringen würden. Oder so ein Gündogan, der eigentlich auch irgendwie abgeschrieben war. Ja? Das ist dann schon bemerkenswert. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ja? Und bei all der Kritik. Aber wie gesagt, also ich sehe City da halt immer als Kollektiv. Und
das ist ein Söldner-Kollektiv, finde ich.
Ja, das ist dann wieder diese unterschwellige Kritik. Ja, also
nee, ist keine unterschwellige Kritik. Das ist ganz, ganz offen ausgelebte Kritik. Also bin ich ganz ehrlich. Das hat mit unterschwelliger Kritik nichts zu tun.
Ich wollte es gerade ein bisschen schönreden, Mann.
Nee, das brauchst du auch nicht schönreden. Das ist einfach ganz, 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 ganz offene Kritik an den Vereinsstrukturen.
Ja, das ist natürlich klar in den Vereinsstrukturen. Aber ich meine, wir kennen jetzt keinen dieser Spieler persönlich und so, aber ich frage mich halt wirklich dann manchmal, was geht da durch den Kopf, ne? Wenn da so jemand wie ein De Bruyne, der eigentlich irgendwie scheinbar Liverpool-Fan ist oder so, bei so einem Team spielt. Ja, aber das schwingt für mich halt auch immer mit. Das schwingt für mich bei der Mannschaft auch immer mit. Und also ich kenne ein paar City-Fans, die auch schon sehr lange City-Fans sind. Und denen kaufe ich das halt auch ab. Und das ist dann auch interessant, mit denen darüber zu diskutieren. Ich habe aber auch mal ein, zwei City-Fans kennengelernt, die halt wirklich das verkörpern, wie wir das so sehen, ne? Also mit den Plastikflanen und Digital-Banner fahren und den extra Lautsprechern im Stadion für die Stimmung und so weiter. Es ist schon sehr eigenartig. Genau.
Aber spürst du, für mich ist City halt einfach als Verein nicht greifbar, so richtig. Und deswegen spüre ich halt auch wenig Rivalität zu denen. So. Also die sind halt einfach gut, so. Die sind halt einfach ein Verein, der jetzt gerade extrem wahnsinnig gut spielt, gute finanzielle Grundlage hat und so weiter und so fort. Aber wenn ich sie sehe, spüre ich eigentlich keinen Hass oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ja, die sind halt da und die müssen irgendwie aus dem Weg geräumt werden, um an die Spitze zu kommen. Aber die sind halt für mich nicht so greifbar. Also die Wut ist nicht greifbar, die ich auf die habe. Anders als jetzt bei einem Menu, anders als bei einem Schalke und so weiter, wo ich halt sage, so deswegen und deswegen und deswegen finde ich sie kacke. Aber bei City, das ist alles so konstruiert für mich derzeit, dass es mir für die sehr alten Fans leid tut, so, weil der Verein, den sie mochten, irgendwie das Gesicht verliert oder das verliert, weshalb sie irgendwann mal Fan geworden sind. Aber es ist alles für mich nicht so greifbar, weil es für mich so konstruiert und so sehr nach, weiß nicht, das wirkt so wie, Leute gucken sich was an und sagen, ja, das muss unser Verein aber auch haben. Und dann gibt es das auch auf einmal in dem Verein. Und dann so, ja, das muss unser Verein aber auch haben. Und dann gibt es das auch auf einmal in dem Verein. Und es wird halt einfach dazugeholt. So. Und es wächst halt nicht organisch aus zum Beispiel aus den Fans heraus so, oder aus der Vereinshistorie heraus. Und deswegen bin ich so, ja, die müssen halt einfach weggeräumt werden, aber eigentlich freue ich mich auf so ein Duell gegen Man U mehr. So, eigentlich freue ich mich auf ein Duell gegen Chelsea mehr. So. Und,
Wobei Chelsea ja im Prinzip auch
ja klar, ne? Also Chelsea ist jetzt auch mal, ich freue mich trotzdem noch ein bisschen mehr als bei City. Oder auf ein Duell gegen Tottenham freue ich mich mehr. Oder auf ein Duell gegen gegen fast jeden. Freue ich mich mehr als auf Manchester City. Da erwarte ich einfach so, ja, das wird halt ein krasses Spiel. Die sind halt sehr gut. Und wenn man sie besiegt, wird man voraussichtlich Meister. Aber ansonsten, hey, I don't give a fuck.
Ja, so, sind so ein bisschen.
Das ist halt für mich einfach ein Söldnertrupp.
So ein bisschen Transformers-Filme unter den Fußballmannschaften. Viel Geld.
Ja, und, das ist halt so ersetzbar. So erst war es Chelsea, jetzt ist es Manchester City. Beim nächsten Mal, dann wird es ein anderer Verein sein.
Also, es ist spannend, dass du das gerade so sagst, weil ich habe die gleiche Herausforderung bei der ganzen Sache. Es gibt für mich ein paar Spieler, die ich, ja, mit denen ich da, also die ich nicht mag, oder die ich zumindest in 90 Minuten nicht mag. Und ich verstehe das auch als Rivalität. Also ich war ziemlich geknickt nach dem 5:0 und so weiter. Aber es ist nicht, vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder so. Aber es ist nicht so krass wie jetzt eben bei United, bei Everton, bei Arsenal oder so weiter. Also das habe ich halt auch nicht. Für mich ist es so, ich will das gewinnen. Und wenn es ein gutes Spiel wird auf beiden Seiten, okay. Und ich habe halt immer auch ein bisschen mehr Respekt, als ich haben sollte vor deren Spielweise. So, es ist natürlich eine sehr kontrollierte Spielweise und nicht so eine, ich sag mal, wirklich ansehnliche Spielweise. So, also wenn die da 10 Minuten den Ball halten, nur um dann eine Torchance zu haben und die geht dann rein, das ist dann halt echt ein bisschen nervig. Aber für mich ist dann eher spannender zu sehen, wie wir gegen so eine Mannschaft spielen. So, aber du hast recht, das ist halt wirklich ein bisschen auswechselbar. Also wenn es halt jetzt ein Wolverhampton wird, so, die interessieren mich halt auch irgendwie gar nicht. Also ich habe Respekt vor dem Trainer. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber es ist doch genau das gleiche Konstrukt. Es ist eigentlich ein sehr historischer Verein. Molineux Stadium ist auch super bekannt. Und da sind wir ja auch mal Meister geworden und so weiter, als wir da gespielt haben. Aber ich glaube, dass ich den Verein als Gegner verachte oder nicht mag und eine Rivalität sehe aufgrund der falschen Gründe. So, nicht so wie eben bei United. So, bei United kommen die Gründe dazu, ne? Financial Fairplay und Aktiengesellschaft und Glazers und wie sie mit Fans umgehen und so weiter und so fort. Aber du hast halt dieses Grundkonstrukt United einfach dahinter. Diese langjährige Rivalität, in die ich natürlich auch irgendwie nur reingewachsen bin, weil sie mir jemand anders erzählt hat und ich sie gelesen habe. So, ne? Oder bei eben Everton Stadtrivale. So. Aber da hast du vollkommen recht, das ist echt eigenartig. Und ich bin mir auch.
Ja, für mich ist halt der Standard ist, City wird Meister.
So. Mittlerweile ist es der Standard, ja.
Genau, und wenn ich sehe, dass City Meister wird, das erzeugt in mir keinen Wut, das erzeugt in mir keine Ehrfurcht, sondern ich bin so, ja, ist halt so, ne? Und also auch wenn ich sehe, so, ja, City reckt das hoch und das Stadion rastet aus, 15 Millionen Menschen auf den Straßen.
Ja, ja, genau, 15 Millionen.
Ja, ja, aber ich habe da keinerlei emotionale Bindung im Sinne von, das regt mich auf. So.
Ja.
Oder das,
ja, ja.
Das kann ich mir nicht angucken. So, das ist so wie Barca wird Meister. Ja, Barca wird Meister. Juventus wird jetzt Meister. Ja, Juventus wird wahrscheinlich Meister. I don't give a fuck. Es ist voll komplett irrelevant.
So. Ja, okay, Italien sowieso.
Und deswegen ist es halt so, ja, Bayern ist jetzt zum 7. Mal in Folge Meister geworden. Ja, dann ist das so. Wenn jetzt jemand anders Meister wird, wenn Gladbach jetzt durchzieht, so, hey, geile Sache, würde mich freuen, so. Wenn Dortmund Meister wird, ja, okay, wird Dortmund halt Meister. Aber das ist eine andere emotionale Bindung, die ich da habe. Und bei City ist es so, ja, werden halt Meister. So, ach ja, was soll's, wer denn sonst, so, weißt? Und deswegen, das eigentlich ist mir alles egal. So, ich bin immer der so eigentlich ist mir alles egal Typ. Ich hoffe einfach auf gute Spiele. Ich hoffe, dass sich keiner unserer Spieler verletzt, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da, weiß ich nicht, in dem Moment, wo ein Spieler von City auf dem Feld ist, der normalerweise nicht auf dem Feld sein müsste, glaube ich, da wird nochmal ein kleiner, da wird extra hart gespielt. Gucken wir mal. Und ich glaube, unsere Leute sind motiviert genug. Ich glaube, du musst sie auch gar nicht motivieren. Also ich glaube, vor dem Spiel gegen City musst du die Leute nicht motivieren. Nee. Du sagst einfach, wenn ihr jetzt rausgeht und die Leute zerfickt, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass diese Meisterschaft mit euch gefeiert wird und dass ihr in Liverpool zu Legenden werdet.
Ey.
Und das ist alles, was du denen, glaube ich, sagen musst.
Ich muss gerade ganz kurz, ich gehe nochmal so durch die News durch, weil ich nochmal so den Überblick haben will von ein, zwei Sachen. Und was sehe ich hier? Nestlé wird Vegan-Partner von Manchester City.
Nestlé wird ja, Vegan-Partner?
Offizieller Kaffee-Vegan- und Vegetarier-Partner von Manchester City. Was ist los?
Okay, mit Gartengummi dann oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ist ja Alpro ist ja auch da. Also das ist ja sowieso totaler Blödsinn. Du kannst, ist ein ganz anderes Thema. Fand ich aber jetzt gerade ganz spannend, das so zu sehen. Ja, also wir haben ja in Tradition und Kommerz in dieser Thematik vor ein paar Folgen auch mal darüber gesprochen, über dieses ganze Konstrukt. Und ich glaube, das macht da auch sehr, sehr viel kaputt. Weil sie halt vorher auch nicht diese Rivalität oder dieser Fokus waren in der Rivalität. Ich finde Guardiola halt spannend. Ich glaube aber auch, dass er halt ein überschätzter Trainer ist, weil er nie die Notwendigkeit hatte, kleine Teams aufzubauen. So, also im Prinzip hat er sich ja auch immer vieles zusammengekauft und so weiter, was man aber nicht bedeutet, dass er ein schlechter Trainer ist oder der Erfolg halt nicht passt. Ne? Ich glaube, der hat die schnellste Meisterschaft mit Bayern damals geschafft und so. Also schon und naja, für mich einfach bitte City einfach aus dem Stadion fegen. Das ist also, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Was sonst? Also ich denke auch mal, dass das wird so ein knappes, so ein 3-2, 4-2 oder sowas, wo du sehr, sehr offenes Spiel hast und viele Tore hast, aber natürlich auch City, die auch vielleicht mal in Führung gehen oder nachkommen. Ja, ist natürlich auch ein bisschen egoistisch gemeint, weil ich halt eben dort bin zum Spiel. So, da will ich halt auch mehr als nur ein Tor sehen.
Ja, aber ich hoffe es. Also ich hoffe für dich und ich wünsche uns allen da sehr, sehr viel Glück, ganz ehrlich.
Genau.
Und,
also die Bilanz sieht auch nicht schlecht aus.
Ich tippe auf ein 6-2.
Kein 5-2? Für uns.
Nee, ich sag 6-2, sage ich. Und ich glaube, City wird führen. Wenn mit Pech wird für City 2-0 führen und dann setzt es 6 Dinger, weil unsere Leute sich denken, nee, so nicht. Wir werden dieses Jahr Meister und wir zerstören euch.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, da muss einiges von Liverpool noch kommen an dem Tag. Denn so wie sie halt jetzt teilweise gespielt haben, selbst die erfolgreicheren Spiele gegen Genk oder so, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie sind wir taktisch eingestellt? Welches Mittelfeld haben wir? Haben wir Henderson da? Haben wir Fabinho? Doch, eigentlich müssten wir Fabinho haben, weil sonst hätte er ihn ja gegen Aston Villa gespielt. Also Fabinho wird wahrscheinlich starten. Abwehrreihe steht wahrscheinlich auch. Ich würde mich wundern, wenn er Gomez reinhaut statt Lovren. Dafür ist Gomez noch zu eingerastet. Die Top 3 vorne, die stehen auch für mich fest, aber die Frage ist halt, wer spielt mit Fabinho an der Seite? Wird es halt Keita und Wijnaldum sein oder Alex Oxlade-Chamberlain, Keita und oder Wijnaldum Henderson oder was auch immer. Also das wird spannend. Das wird spannend, da auch zu sehen. Aber da muss wirklich eine 20%ige Steigerung mindestens da sein. Also da bist du bei, da kannst du dir so ein Spiel nicht mehr erlauben wie die letzten Male.
Nur kurz, ich sehe gerade 6-2 lässt sich bei Tipico nicht tippen, deswegen muss ich meinen Tipp ändern. Und ich sage einfach, jetzt aus diesem 6-2 wird ein 4-1.
Geil, ich wollte jetzt auch gerade 4-1 tippen.
4-1 und dann machen wir, was wetten wir da? 1,37 Euro. So. Das ist eine gute Wette. Mal gucken, was passiert. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Quoten sagen, dass City gewinnt.
Echt jetzt? Oh, das ist aber interessant.
Die Quote sagt 2,5 auf City, 2,7 auf Liverpool, also es ist wirklich minimal, und 3,6 auf ein Unentschieden.
Ja, okay.
Das heißt also, die Quoten sagen zumindest, City wird gewinnen. Werden wir die Quoten doch mal ein bisschen ausblenden in dem Fall. Also 4-1 ist getippt und vielleicht kann man davon dann Mittagessen gehen, von dem schönen Dings. Lass uns einmal über zwei Spieler reden. Lass uns einmal über Divock Origi reden und lass uns einmal über Dejan Lovren reden. Dejan Lovren Kuo Vades, was ist los mit Dejan? Ich habe ein Trikot von Dejan hier. Ich mag ihn sehr gern. Ich mag Abwehrspieler generell sehr, sehr gern. Hat er in unserem System heutzutage noch Platz? Ja, nein. Ich halte ihn für den, und das ist sehr gemein vielleicht, aber es ist in meinen Augen so, ich glaube, er hat sein Potenzial voll ausgeschöpft. Ein Matip und ein Gomez haben es noch nicht, bei weitem noch nicht.
Das ist klar, natürlich.
Und sie sind jetzt bereits mindestens auf dem gleichen Level wie ein Dejan Lovren. Und er ist ein sehr guter Ersatzmann, aber er ist für mich kein Spieler derzeit für die erste Mannschaft.
Naja, also er ist erste Mannschaft, weil er spielt. Und von daher glaube ich da dem, glaube ich da Jürgen Klopps Einschätzung, was das angeht. Ich finde es halt spannend, weil er hätte...
Ja gut, aber Matip ist verletzt.
Ja, aber, also, aber halt Gomez ist auch noch da, Vandenberg und so weiter. Also er hat schon für mich seine Daseinsberechtigung und ich finde es halt auch gut, dass er geblieben ist. Also es gibt jetzt zwei Interviews, also das aktuellste war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, das haben wir auf jeden Fall relativ aktuell auf unserer Seite, und es gab noch ein zweites Interview, wo es halt einfach darum ging, dass er hätte gehen können. Also er war ja im Gespräch für einen Wechsel nach Italien zum Beispiel und so weiter. Und da hat halt Jürgen Klopp gesagt, er braucht ihn, und das finde ich halt auch ganz gut. Er hat halt, glaube ich, mittlerweile, also er hat halt das Problem, dass er nicht so oft eingesetzt wird, ne? Und dann bist du da halt auch im Fokus. Dann spielst du vielleicht nicht so flüssig mit Van Dijk zusammen. Und das Tor gegen das 1:0 für Spurs zum Beispiel ist ja nicht auf seine Kappe gegangen, aber es war halt unglücklich und es wirkt immer so, als wenn er derjenige ist, der diese Chancen und diese Situation irgendwie, also die hast du, glaube ich, weniger mit Gomez oder mit Matip gehabt, solche Situationen, ne, dass du so einen Ball hast, den er abfälscht an den Pfosten und dann, ne? Also irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber für mich ist er halt ein Kämpfer und das sagt er ja auch selber und ich bin tatsächlich immer noch froh, dass er da ist und ich glaube, jetzt wissen wir auch, dass, jetzt wissen auch die meisten Fans, dass wir ihn brauchen und der wird einfach noch das Jahr machen und dann ist das Thema durch und bleibt halt für mich halt auch ein geheimer Liebling. So, ich mag ihn.
Ja, nee, ne? Also verstehe mich nicht falsch.
Tue ich niemals.
Ich habe nicht gesagt, dass er nicht zur Mannschaft passt. Ich sage nicht, dass er kein Kämpfer ist. Ich sage nur, wenn ich Gomez oder Matip habe, würde ich denen die Chance geben, eher zu spielen als im Lovren jetzt gerade. Weil ich glaube, dass die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben und dass man auf lange Sicht mit den beiden eher planen sollte als mit einem Lovren. Dass er für das Team wichtig ist und ich glaube, dass er auch ein Ansprechpartner ist. Er spricht ja super viele Sprachen und so weiter und so fort und ich glaube, er ist ein Bindeglied für die Mannschaft. Absolut. Also absolut. Ich mag ihn auch immer noch und ich wollte nur den aktuellen Status quo für mich festlegen, was jetzt gerade halt eben Sache ist. Und dass er geblieben ist, ich finde es super. So. Also ich finde es wirklich gut. Ich glaube auch, das Team hätte jemanden verloren, der für das Team und für das Teamgefüge recht wichtig ist,
ja,
wenn er gegangen wäre. Ähnlich wäre es aber auch mit Origi derzeit. Origi ist sowieso ganz absurd, weil ich habe immer das Gefühl, es gab jetzt zuletzt ein sehr schönes Meme online mit einem kleinen Pixel-Dinosaurier.
Ja.
Und darüber stand so Origi, wenn es Liverpool gut geht. Und dann halt ein riesiger T-Rex, der böse guckt mit irgendwie Lasern und so weiter und so fort. Und dann sagt Origi, wenn Liverpool in Gefahr ist. Und das passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge.
Ist auch perfekt.
Ich weiß.
Entschuldige, da muss ich ganz kurz, wo du das mit dem Meme sagst. Er ist auch perfekt für diese Titanic-Musik-Videos. Da gibt es ja sehr, sehr viele Videos, ja, nur mit seinen Toren, ne?
Ja. Und bei Origi ist es so, dass es ist absurd, wie schlecht ich Origi einschätzen kann.
Ja, bei mir auch.
Ich bin nicht in der Lage, Origi einzuschätzen. Ich weiß, dass Klopp extrem viel von ihm hält. Ich weiß, dass eigentlich fast jeder viel von ihm hält. Aber er bringt seine Leistung wirklich nur dann richtig, richtig, richtig gut, wenn die Gefahr besteht, dass Liverpool dieses Spiel ein Spiel verliert. Und er ist der Mann für die wichtigen Tore. Und ich glaube, die Tore, die er uns geschenkt hat, allein die sorgen schon für den aktuellen Status. So, du hast ja auch gemerkt, so nach der Saison hieß es dann, wenn ihr Origi nicht verlängert, so dann werde ich nie wieder dieses Stadion besuchen. So. Und ich find's geil. So, der ist halt einfach. Für mich ist er so ein bisschen der Inbegriff des Wiederauferstehens von Liverpool. So, weil der Typ ist auch einfach immer da, wenn man ihn braucht. Ich finde das super. So, wirklich. Also es macht so viel Spaß, ihm auch auf dem Feld zuzugucken, wenn er mal den Ball hat, wenn er mal wieder irgendwie sich durchwuselt und dann doch nochmal aus irgendeiner komischen Position ein Tor schießt. Ich finde das super. Es macht so viel Spaß. Bin großer Freund. Ja.
Mein Lieblingstor war auch tatsächlich
das Barca-Tor. Also ich kann ihn nicht einschätzen. Wenn er auf dem Platz steht, weiß ich nicht, was wird in den nächsten 10 Sekunden passieren.
Keine Ahnung. Ja, sicher. Das ist ja, was hat er jetzt gehabt? Er hat das entscheidende Tor geschossen für die Verlängerung, fürs Elfmeterschießen gegen Arsenal. Das war das Tor. Dann hat er das 2-0 geschossen im Champions-League-Finale. Dann hat er den Siegtreffer bei Newcastle geschafft letzte Saison. Dann hat er
das halt
Barcelona-Tor.
Ein Knipser.
Ja, Corner taken quickly, Origi. Das ist also ja. Das absolutes Legendärste. Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingstor eigentlich irgendwie gerade so von ihm. Und dann halt das Derby-Day-Tor, ne? Merseyside Derby. Das war 2018.
Sekunde Kopf.
Ja, das ist. Ich frage mich halt, ob er. Also, es hängt ja sowieso alles bei ihm davon ab, ob die Top 3, ob die unsere drei vorne spielen und fit sind und auch zusammenbleiben. Nehmen wir mal an, die bleiben die nächsten 2-3 Jahre zusammen, dann wird er weiterhin diese Rolle haben. So, und dann ist halt die Frage, ist er dann, kann er überhaupt so eine Art Legende werden? So, oder so ein Spieler, der halt einfach 10 Jahre später noch im Fokus ist oder so? Wie so ein Peter Crouch zum Beispiel, wenn der irgendwie einen Podcast bringt oder irgendwelche Aussagen macht und so weiter, der hat ja richtig Spaß und dann gehen ja auch die Liverpool-Fans ab und ist ja irgendwie immer noch ein Liebling. So, oder was wird seine Rolle irgendwann mal sein? So, also ich kenne kaum einen Spieler, der so selten wie er eingesetzt wird, so viele also wichtige
ein Standing hat
und dann, so, ja. So ein Standing hat, der ja einen eigenen Hashtag, beziehungsweise der hat ja, also Lord Divock, Football without Origi is nothing, diese ganzen Bilder dazu, die Memes und so weiter. Also für mich ein Phänomen, der Typ. Also
ja, absolut.
Das passt aber auch irgendwie zur Mannschaft gerade. Es macht halt einfach Spaß, sowas zu haben. So, dass selbst die Leute aus der zweiten Garde oder ja, die Leute, die nur die B-Spiele spielen oder sowas, dass die halt auch so ein Standing haben. Das habe ich so lange Zeit nicht mehr gehabt. Ganz, ganz eigenartig. Ja. Wenn überhaupt mal.
Aber es ist komisch. Also, wie gesagt, ich kann, wenn er auf Platz ist, ich kann es wirklich nicht einschätzen, was passiert. Ich freue mich immer, wenn was Positives passiert. Aber wenn er zum Beispiel halt mit dem Ball aufs Tor zurennt, er ist ein sehr intelligenter Spieler, muss man dazu sagen. Er weiß auch immer genau, wo er stehen muss, um irgendwie für Gefahr zu sorgen oder rumzuwuseln. Aber wenn er zum Beispiel mit dem Ball aufs Tor zurennt, dann bin ich auch so, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Wer weiß schon. Das kann alles passieren. So, vielleicht wird er gleich 2 Meter groß, nimmt den Ball in den Mund und spuckt ihn ins Tor. So. Und das habe ich ganz selten bei Spielern. So, wenn Torres den Ball bekommen hat, allein aufs Tor zu rennt, dann wusstest du, okay, das wird jetzt cool, er wird den ausspielen, er wird irgendwas Lustiges machen, wird sich freuen, alle sind happy. So. Aber ihm ist es so, dann rennt er mit seinem Körper, rennt er los und du bist so, ja. Jetzt schauen wir doch mal. Zeig doch mal, was jetzt passiert. So. Und mir macht's Spaß. Mir macht's wirklich Spaß, das Ganze zu sehen. Ich finde das gut.
Ja. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es dabei eben auch weitergeht. Also er passt aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut dazu und schafft es, glaube ich, immer mehr mit solchen Toren den anderen Kritikern oder den Leuten, die vielleicht etwas anderes erwarten, die einfach stumm zu schalten dadurch. Also, ich bin der Meinung, wir brauchen Sticker für ihn und einen Song haben wir ja mittlerweile, von daher.
Ja, absolut. Genau. Big Dick Origi.
Was? Nein, Lord Divock.
Was?
Lord Divock.
Das sagst du, aber intern heißt der anders.
Ja, aber auch dieser Banner, so mega dumm, aber egal, das ist ein ganz, ganz anderes Thema.
Ja, also der Banner, müssen wir nicht drüber reden.
Nee. Genau.
Also war nicht das Ding. So. Freue ich mich jedenfalls. Freue ich mich, wenn er noch ein paar Jahre da bleibt, in dieser Joker-Rolle eingesetzt wird. Das passt für mich ganz, ganz gut. Und seine Spielzeiten kriegt er doch irgendwie dann doch auch zusammen. Du hast aufgeschrieben, LFC gegen China gegen FIFA. Was meinst du damit? Lass mich einmal ganz kurz geht es um die Club-WM oder was?
Ja, es geht zum einen natürlich um die Club-WM. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es das können wir mit Sicherheit nochmal in einem Kontext Kommerz, Tradition und so weiter auch nochmal weiter ausführen. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Info. Also es gibt halt die Club-WM jetzt. Und wenn man aufmerksam zugehört hat, ist der LFC gezwungen, daran teilzunehmen, weil es sonst irgendwelche Konsequenzen gibt. Das, darüber spricht man natürlich nicht mit den Medien. Und die FIFA will jetzt selber die Club-WM alle 4 Jahre austragen lassen in der Sommerpause. So, und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Artikel geschrieben hatten, hieß es halt eben, dass China der Austragungsort ist. Und das ist mittlerweile halt auch bestätigt. Also es soll dann, glaube ich, 21, glaube ich, die FIFA-Club-WM in China halt eben stattfinden. Und da gibt es dann natürlich eben die Problematiken, dass China halt, was Menschenrechte angeht und Überwachung der Menschen und politische Verfolgung und religiöse Verfolgung und so weiter halt im Fokus steht. Und Amnesty International sagt halt eben, dass China als Austragungsort einfach so eine Club-WM nutzt, als weitere Gelegenheit, sich seinen schlechten internationalen Ruf reinzuwaschen. Und das passt natürlich auch super ins Bild von der FIFA, die ja dann in Katar eben jetzt die Club-WM hat und und später halt eben die Weltmeisterschaft. Und ganz kurz, China hat, das ist ein Zitat von Amnesty International, China hat eine grausame Menschenrechtsbilanz und die FIFA muss ihren beträchtlichen Einfluss nutzen, um Verbesserungen der Menschenrechte im Land voranzutreiben. Und jeder Club, der an einer in China ausgetragenen Club-Weltmeisterschaft beteiligt ist, sollte von den Spielern über Trainer bis hin zu Mitarbeitern im Hinterzimmer bereit sein, sich zu Menschenrechtsfragen in China zu äußern. Das ist eine sehr, sehr harte und eine sehr, sehr klare und deutliche Aussage. Und da ist aber die Frage, wer wird sich da was trauen? Denn das hat sich bisher, hat sich kein Club bisher getraut. So.
Und ja, also ich bin ja prinzipiell kein Fan von Club-WM und Co. Ich bin kein Fan davon, dass die Scheiße in Katar ausgetragen wird. Ich bin auch kleinerer Fan davon, dass die Scheiße in China ausgetragen wird.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, die FIFA und China minus und minus ergibt in dem Fall kein Plus. So. Und wenn man die Chance hätte in irgendeiner Form, ich weiß natürlich nicht, wie das alles vertraglich geregelt ist und so weiter und so fort, dann müsste man den kompletten Kram boykottieren und das dann aber auch vereinsweit. Da geht es dann nicht.
Du meinst verbandsweit.
Liverpool sagt, wir boykottieren das.
Du meinst der verbandsweit, dass die komplette FA sagt, sie arbeitet mit der FIFA nicht mehr zusammen.
Genau. Also vereinsübergreifend wäre vielleicht
das
Wort. Oder auch ligenübergreifend. Dass du einfach sagst, so nein, wir schicken die nicht dahin. Nicht unter dem und dem Aspekten. Nicht unter den und den Gesichtspunkten.
Ja, aber glaubst du nicht, dass sie es gemacht hätten, wenn sie könnten?
Das meine ich ja.
Aber das haben sie ja jetzt auch nicht gemacht. Es wirkt für mich so, dass Liverpool auch an dieser Club-WM jetzt teilnehmen muss und da auch gar keine Möglichkeit hat oder sich dagegen entschieden hat, nicht teilzunehmen. Also, dass sie teilnehmen, weil die FIFA da in irgendeiner Weise Strafen oder was auch immer verhängt oder ja, keine Ahnung, was da für eine Politik im Hintergrund ist.
Klopp hat auch selber gesagt, so, ja, wir müssen laut der FIFA in Katar spielen. Und ich glaube, er ist da auch nicht der größte Freund.
Nö, ich kenne auch viele, also uns hatte zum Beispiel Emirates, hatte ein paar Fanclubs angeschrieben, hat gesagt, so, naja, wenn ihr halt eben mit uns darunter fliegt, kriegt ihr ein Ticket für beide Spiele, ist an dem Preis inbegriffen. Finde ich eine sehr, sehr spannende Promotion, zeigt aber vielleicht auch, dass doch nicht allzu viele Leute darunter fahren.
Das ist ja auch scheiße weit weg, Alter.
Ja, also ganz ehrlich,
keinen Bock bei 55 Grad in der scheiß Sonne zu stehen.
Das ist auch mega scheiße. Es ist halt sowieso, der komplette Spielplan ist mega scheiße. Da hast du dann vielleicht noch den Ligapokal, der am gleichen Tag gespielt wird oder was auch immer. Ne? Also irgendwie gefühlt 30 Spiele im Dezember. Ja, und jetzt hast du aber...
Wie gesagt, also, für mich wäre es so... und das wäre die einzige Konsequenz, die ich daraus ziehen müsste. Schick deine C11 nach Katar, lass sie da gegen irgendwen auch immer spielen und scheiß drauf. So, wenn du daran teilnehmen musst, dann zeig zumindest den Mittelfinger so gut du kannst und sag einfach, ja, hier ist unsere C11, so, hier ist unsere B-Jugend, der U17, viel Spaß. So, dann verlierst du 27-0, ist ja komplett scheißegal, es juckt niemanden, jeder wäre noch so, hey, Klatsch, Applaus, cool, habt ihr es der großen, bösen FIFA gezeigt. Und
ich glaube, das geht aber auch vertraglich dann nicht, also wenn die schon sowieso
das meine ich ja, müssen, also, wenn es vertraglich möglich ist, ich kenne die Verträge nicht und deswegen sind das natürlich nur Spekulationen, aber man kann mir auch nicht erzählen, dass man sagt, ja, man muss aber 3 Spieler der A-Mannschaft zumindest dabei haben. Dann nimm das Minimum. So, nimm das Minimum. Hier, schick Lalana, schick Lovren und schick Adrian. So. Dann hast du die 3 da und dann ist gut.
Spielst du mit 3 Spielern?
Spielst du, ja, der Rest wird halt aufgefüllt. Mit Fans vor Ort. Ja, werden wir sehen, was sich da noch ergibt. So, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so klare, also ich glaube, die klarste Äußerung, die wir jetzt bekommen haben, war die von Klopp im Sinne von, wir müssen da spielen.
Ja, aber kannst du dir mal vorstellen, die werden jetzt dieses komplette Modell umbauen und dann alle 4 Jahre eine 2-wöchige Club-WM machen. Und in dieser Club-WM spielen dann die Champions-League-Sieger und die Europapokalsieger der letzten 4 Jahre mit. So, stell dir doch mal vor, du bist Spieler auf Nationalteam-Niveau, gewinnst den UEFA-Pokal oder gewinnst die Champions League. Dann hast du 3 Jahre hintereinander ein großes Turnier. Und hast quasi einen Sommer wirklich Pause. Also ich persönlich habe da sowieso keinen Bock drauf. Ich gucke mir die WM nicht an, ich gucke mir auch die EM so gut wie nie an. So, ich finde das halt scheiße. Ich finde es einfach nur noch komplett durch. Und ich hoffe einfach, dass da die UEFA, die ja sowieso manchmal in Konkurrenz steht zu FIFA und einfach die anderen auch immer sagen so, nee, komm, lass das mal sein. So, lass das mal wirklich sein.
Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich Fußball liebe, aber die FIFA einfach verachte in vielen Bereichen. Und ähnliche Situation hast du gerade in der Spielindustrie mit 1-2 Firmen. Auch große China-Politik und so weiter und so fort ist ein schwieriges Thema.
Oh, ja.
Deswegen ist es immer schwierig dann zu sagen, das und das und das stimmt, das und das stimmt nicht. Ist das gleiche wie mit Abverkauf, Ausverkauf von bestimmten Sachen und bestimmten Firmen. In meinen Augen, wie gesagt, einfach den Mittelfinger zeigen, so gut es geht und schauen, wer muss vor Ort sein und dann einfach der FIFA so sagen, so ey, fick dich. Auf diese Club-WM-Scheiße überhaupt gar keinen Bock. So, da muss dann auch der Verein vor seinen Spielern stehen und sagen, es gibt einfach wichtigere Dinge.
Ja. Also wir kommen ja jetzt zum Beispiel auch noch zu einer anderen Neuerung, die uns mit Sicherheit auch nicht so erfreut. Aber wir haben halt zum Beispiel auch intern mal überlegt, ob wir das halt komplett boykottieren. Also ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel in Berlin dafür Pub-Viewings machen möchte. Das wird mit Sicherheit gefragt sein. Ich will aber zum Beispiel auch eigentlich gar nicht darüber berichten auf der Seite. Ich weiß aber, dass das halt dann auch Klicks gibt und es gibt genügend Leute, die das interessiert. Aber da muss man dann vielleicht auch einfach mal wirklich nachdenken und sagen, so komm, ärgerlich. So, da. Aber das kann man zumindest als Fan, wenn man sagt, das Thema ist überhaupt nichts für mich, Fernseher ausschalten, nicht im Pub gehen und so weiter beim Videoschiedsrichter. Unserem zweiten Fokus heute ist natürlich ganz anders, ne?
Ja, das stimmt. Aber also Videoschiedsrichter, du möchtest das Thema jetzt abschließen und dann sagen, Videoschiedsrichter ist das neue Ding?
Naja, ist halt die Frage, gibt's da, also wir können das nochmal.
Für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich dachte nur, vielleicht wolltest du noch was sagen.
Nee, also für mich auch. Ich denke, wir können da nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen, in einem anderen Thema. Oder wenn wir das Thema Tradition, Kommerz nochmal aufgreifen. Aber jetzt gerade ist das Thema auch erstmal durch, glaube ich. Und da sollte sich vielleicht auch erstmal jeder drüber nachdenken. Jeder in sich gehen als Fan und sagen, okay, wie stehe ich eigentlich bei der ganzen Sache? So, ne? Von daher. Genau. Lassen wir das mal offen.
Perfekt. Genau, zweites Fokusthema ist der Video Assistance Reverie,
Reverend.
Der Videoschiedsrichter. Und also, was ist der Videoschiedsrichter? Der Videoschiedsrichter, erklär du bitte. Wie wird er eingesetzt, wie sollte er eingesetzt werden und was passiert derzeit? Weil ich merke jetzt gerade schon, dass ich wütend werde, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Ich bin gerade so...
Ja, Videoschiedsrichter, ich meine, jeder weiß mittlerweile, was der Videoschiedsrichter ist. Es ist halt eine elektronische Verbesserung, die eigentlich Assistent ist zu den eigentlichen Schiedsrichtern auf dem Platz. Mit Hilfe von Kameratechnik und ein paar Linien ziehen und anderen Kameraeinstellungen einfach Entscheidungen zu unterstützen, Entscheidungen zu widerrufen oder Entscheidungen herbeizurufen, wenn der Schiedsrichter sich da unsicher ist oder das halt nochmal checken will. Und das ist halt in der Bundesliga, das wissen ja die meisten Zuhörer oder alle hoffentlich, ist es ja schon länger der Fall, dass damit gearbeitet wird. Und der ist natürlich auch hier in der Bundesliga oftmals im Fokus. Darauf möchte ich mich gar nicht allzu sehr kannst du natürlich gerne ein bisschen was drüber reden, aber ich gucke so gut wie keine Bundesligaspiele mehr. Und wenn dann der Videoschiedsrichter da ist, hat er meistens eine sehr, sehr negative Auswirkung gehabt. Beste Beispiel war jetzt das aktuelle Derby in Berlin. Das war halt kein Elfmeter. Videoschiedsrichter sagt, ist ein Elfmeter. Torfeld, Hertha verliert gegen Union. Mir ist letzten Endes Latte. Aber da denke ich halt auch, ist halt irgendwo keine Verbesserung, genau. Aber letzten Endes müssen wir uns darüber im Klaren sein, zunächst einmal die Frage stellen und darüber im Klaren sein, warum der Videoschiedsrichter überhaupt eingeführt wurde und zum anderen, wie der Videoschiedsrichter überhaupt funktioniert. So, weißt du, warum der Videoschiedsrichter eingeführt wurde?
Offiziell?
Ja.
Wer da sich dafür eingesetzt hat oder
genau, weißt du das?
Man glaubt, dass er Sinn macht. Was meinst du jetzt?
Beides. Also ist das von der FA gekommen?
Er soll Fairness in den Fußball bringen im Sinne von Entscheidungen, Fehlentscheidungen sollen revidiert werden können und so weiter und so fort. Aber wer sich jetzt genau dafür eingesetzt hat, dass es den gibt, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich Moritzen. Von irgendwas, keine Ahnung.
Von Smörebrett. Ja,
also ich verstehe deine Frage nicht 100% genau, aber erklär mir doch
einfach. Nee, ich kann dir das auch nicht so sehr erklären. Der Videoschiedsrichter ist halt eingeführt worden von den Verbänden. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich habe mich auch nicht mehr so weit zurück in das Thema reingelesen. Er ist halt in der Premier League dann eben auch gekommen und die FA hat dazu gestimmt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Vereine da Mitspracherecht hatten. In irgendeiner Weise, weil es ist ja dann auch in der Champions League eingeführt worden, dann war ja, glaube ich, im FA Cup ist er ja auch dazu gekommen. Genau, und er sollte tatsächlich, wie du es gesagt hast, ne, der Einsatz soll eigentlich dafür sein, den Schiedsrichter zu unterstützen bei Fehlentscheidungen oder bei spielentscheidenden Entscheidungen. Genau. Und ich glaube, da ist halt das erste große Problem, dass er auf verschiedenen Ebenen, also sprich im englischen Fußball, in der Champions League und in der Bundesliga zum Beispiel, unterschiedlich eingesetzt wird. Also auch vielleicht andere Grundlagen hat. So, ich hatte mal hier von der FIFA das aufgesetzt. Die hatte zur WM 2018 gesagt, wann wird der Videoschiedsrichter eingesetzt? Der Videoschiedsrichter soll eingesetzt werden der soll den Schiedsrichter unterstützen bei der Entscheidung, ob ein Tor wirklich regelkonform ist.
Ja.
Und genau, soll bei den Entscheidungen helfen, ob es ein Elfmeter ist oder eben nicht. Also soll klare Fehlentscheidungen ausmerzen. Und der soll bei roten Karten eingesetzt werden. Also dass der rote Karte, die fälschlicherweise gegeben wird, halt eben revidiert wird oder umgekehrt verbessert wird, genau. Und das andere ist Mistaken Identity, okay. Ach so, ja, okay. Das ist etwas, was, glaube ich, selten passiert, dass der falsche Spieler in irgendeiner Weise bestraft wird. Okay, genau.
Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich, was ich dazu denke oder wie ich den Schiedsrichter, Videoschiedsrichter
genau. war,
wenn ich im Stadion bin, wenn ich...
bitte? Alle unter 18 jetzt bitte wegklicken.
Genau. Piep, 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 piep. Ich habe ein großes Problem mit dem Videoschiedsrichter. Ob ich im Stadion bin, also gerade wenn ich im Stadion bin oder wenn ich was live gucke. Weil er genau das nimmt, was den Fußball einmalig machte für mich und das war Emotion. Wenn jetzt ein Tor fällt, dann ist es erstmal so, was sagt der Videoschiedsrichter? Nimmt er uns dieses Tor weg? Ja, nein. So. Gerade bei etwas strittigeren Toren und so weiter und so fort, hast du ja ab und zu mal das dann direkt so, okay, was sagt der Videoschiedsrichter? Ja, okay, ist ein Tor, ist kein Tor. Er nimmt in dem Moment den Jubel oder das Aufregen über etwas. Ich sage ja nicht mal, dass es immer nur positiv sein muss für mich, sondern es ist ja auch schön, sich über Tore aufzuregen. Weißt du, was ich meine? Also beim Fußball ist ja nicht nur die positive Emotion etwas, was ich eigentlich möchte, sondern auch gerne was Negatives, wenn es danach wieder durch Positives ausgeglichen werden kann für mich. Und beim Fußball ist es für mich auch einfach so, dass es dazugehört, Fehlentscheidungen zu diskutieren. Ich meine, jetzt diskutieren wir über Fehlentscheidungen vom Videoschiedsrichter, ist auch nicht viel besser. So.
Ja.
Und ich glaube, dass der Videoschiedsrichter in einer Sache gut eingesetzt werden kann.
Zum Beispiel.
Und das ist bei roten Karten und bei Fehlentscheidungen, die
nachträglich
Nachwirkungen auf andere, genau, aber nachträglich. Ja. Dass bestimmte Situationen, wie jetzt zum Beispiel die rote Karte von Son, als perfektes Beispiel gerade, das sollte sich der Videoschiedsrichter nochmal anschauen und dann entscheiden, hey, diese rote Karte war zu Unrecht gegeben. Wir können nicht mehr dafür sorgen, dass Son diese 20 Minuten noch weiterspielt, so, weil das ist gelaufen, aber wir können dafür sorgen, dass er keine 6 bis 35 Spiele Sperre bekommt. So. Und da kann man ihn gerne einsetzen, um Spieler davor zu schützen, dass sie aus laufenden Pokalwettbewerben oder aus laufenden Wettbewerben in der Form dann nicht mehr teilnehmen dürfen. Aber diesen emotionalen Moment darf der, also das finde ich ist einfach, da wird etwas mechanisiert und industrialisiert, was eigentlich der Kern des Fußballs ist, und das ist die Emotion. Und das geht mir gerade, wenn ich im Stadion bin oder so, da fehlt, das geht mir dann so ein bisschen ab. Weil davor war das Ding drin, Schiedsrichter hat gepfiffen, ja, nein. So, Ende. Und nicht erst noch so, ja, jetzt 30 Sekunden warten, okay, ja, und Jubel. Und du bist schon so, ach shit, ja, ich hätte mich vor 30 Sekunden, hätte ich mich krass gefreut. Jetzt habe ich mich mit der Situation schon abgefunden, dass wir wahrscheinlich ein Tor haben. Und das ist, weiß ich nicht, das fühlt sich für mich falsch an. Und das war eine Verbesserung, also eine, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, das war eine Verbesserung, die ich nicht zwingend gebraucht hätte. Und das ist auch etwas, was Milner, glaube ich, nochmal gesagt hatte, oder?
Ja, er sagte, yeah, das habe ich, genau, er hatte in seinem Buch geschrieben, dass er den Videoschiedsrichter hasst, und das hat er auch so geschrieben, sagt er, also steht er auch dazu, es ist einfach mein Oldschool-Teil, der durchdrückt. Es wird immer noch zu viel über den Videoschiedsrichter gesprochen, die Torlinientechnik ist fantastisch. Stimme ich zu. Denn es ist eine sofortige Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wenn es immer noch unterschiedliche Meinungen gibt über Entscheidungen, ist es schwierig, einen Videoschiedsrichter zu benutzen. Und die Atmosphäre wird ruiniert und bei einem Tor explodiert das Stadion und dann hast du den Videoschiedsrichter und ist halt die Frage, ist es halt wirklich ein Tor? Und ja, das ist, es macht's wirklich kaputt. Das stimmt. Ja. Also ich habe da jetzt auch viele Punkte zu, aber du darfst gerne noch mal weiter ausführen.
Nee, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte. Ohne, dass ich erneut vom Verfassungsschutz beobachtet werde.
Okay, das ist ja, jetzt wird's spannend hier.
Achso, du wusstest das gar nicht, ne? Doch, du weißt es doch.
Nein, echt nicht, nein.
Achso, das habe ich mal bei Nukular erzählt. Such einfach mal nach Mono für alle. Und liest dir den Wikipedia-Beitrag durch. Da steht, glaube ich, alles drin.
Für alle, okay.
Ja. Nee, aber erzähl du mal, hast du noch andere Perspektiven auf den Videoschiedsrichter? Weil für mich ist das halt auch als Fokusthema, also es steht im Fokus, ja, aber meine Meinung ist so kurz, dass ich sage, bitte einfach abschaffen. So, oder zur Not einfach nur noch so einsetzen, dass er Fehlentscheidungen von Karten und Co. korrigiert.
Ja, also
das ist alles.
Ich habe jetzt,
aber auch erst im Nachhinein, nach dem Spiel. Der Videoschiedsrichter darf während des Spiels nicht aktiv sein.
Ja, also
sondern nach dem Spiel guckt sich jemand das Spiel an und sagt, ah, hier war eine Fehlentscheidung, die muss revidiert werden im Sinne von Karten oder etwaigen vielleicht auch einfach so, ey, da hat jemand einfach dem anderen in die Fresse geschlagen. Der Schiri hat es nicht
gesehen. Im Nachhinein, aber das machen die ja sowieso. Es war ja eigentlich, war es ja schon immer so, dass die FA im Nachhinein gewisse Vorfälle sich nochmal angeguckt hat. Ich habe aber jetzt die Seite gefunden, und zwar ist sie tatsächlich selber von der Premier League oder FA, und zwar haben die Clubs tatsächlich dafür gestimmt. So, da steht aber jetzt nicht, welche Clubs dafür gestimmt haben, welche dagegen. Und zwar steht aber hier, der Videoschiedsrichter wird nur benutzt, um klare und offensichtliche Fehler oder sehr wichtige, verpasste Momente in spielentscheidenden Situationen zu verändern. Und da geht es nur um die Tore, um Elfmeterentscheidungen, über rote Karten und über die Identität halt, eben wie bei der FA. So, jetzt kommt aber, The final decision will always be taken by the on-field referee. Das heißt also, der Schiedsrichter auf dem Platz hat die hohe Gewalt am Ende, das zu entscheiden. So, wo ist der nächste Punkt hier? Genau. Es gibt eine hohe Messlatte für Videoschiedsrichterentscheidungen auf der subjektiven Ebene, damit aber die Intensität und die Schnelligkeit und der Spielfluss nicht unterbrochen wird. So, aber jetzt kommt der wichtigste Teil und ich glaube, das ist dann wirklich ein großes Problem dann nochmal, wenn man den Videoschiedsrichter schon einsetzt. Entscheidungen wie zum Beispiel, war es ein Foul oder ist es Abseits und so weiter, sowohl innerhalb des 16ers als auch außerhalb, sind nicht Teil der klaren und offensichtlichen Fehler. Das heißt, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz nicht sieht, dass da ein Foul ist oder ein Abseits, dann wird der Videoschiedsrichter dann nicht konsultiert. Und genau deswegen wurde er konsultiert, zum Beispiel beim Firmino-Abseits, was halt offensichtlich kein Abseits ist.
Ja gut, aber also offensichtlich ist auch schwierig.
Ja,
es ist
natürlich.
Ja nicht so, dass er jetzt sechs Meter hinter ihm gestanden
natürlich. Hätte. Es ist mega dumm. Für mich ist es mega dumm, weil die Torlinientechnik ist klar. So, Torlinientechnik, die haben es halt vorher mit dem Schiri benutzt, geguckt und haben dann irgendwie die Regeln aber so schwierig gemacht, dass sie gesagt haben, okay, setzen wir einen Chip in den Ball, haben da eine Kamera und fertig. So, okay, kann ich nachvollziehen, hätte man aber auch von vornherein einfacher machen können. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir die Schnelligkeit, den Spielfluss und auch die Fehlentscheidungen in diesem Sport brauchen, weil sie einfach auch dazugehören. Auch genauso wie die Diskussion und die Stimmung im Stadion, die daraus resultiert. Ja, genau. Warte.
Du nimmst das raus, was danach im Pub diskutiert wurde und
ersetzt
eigentlich
das
halt. Diskutieren wir jetzt über den Videoschiedsrichter.
Genau, aber.
Anstatt davor über die Entscheidungen zu reden.
Aber, so wie das Spiel momentan ist, es ist schneller geworden als die Zeit, wo ich den Fußball habe lieben gelernt, 80er, 90er Jahre. Der Fußball ist heutzutage schneller geworden und schwieriger geworden. So, es ist vollkommen normal, dass so ein Verband wie die FA oder der DFB, FIFA, UEFA und so weiter natürlich gewisse Dinge ausmerzen will. Also sagen will, also gewisse Entscheidungen müssten halt direkt im Spiel getroffen werden. So, dafür ist aber dieses System für mich viel zu schwammig. Und nicht zielgerecht so. Warum kann man nicht einen scheiß Videoschiedsrichter einsetzen, zum Beispiel nach dem Spiel und sagen, ey, das war eine Schwalbe von Video, du kriegst jetzt eine gelbe Karte oder du musst jetzt für diese scheiß Schwalbe, weil daraus ein Tor gekommen ist, $50,000 irgendwo hinzahlen oder so, als Beispiel. Ich bin der Meinung, was sinnvoller gewesen wäre von Anfang an, wäre zu sagen, wir nehmen einfach zwei Schiedsrichter auf den Platz, wir haben Schiedsrichter an für den Strafraum und wir haben Schiedsrichter, die nach dem Abseits gucken. So, hast natürlich das Problem, dass England statistisch gesehen die schlechtesten Schiedsrichter hat. Aber das ist halt ein Thema, da kann man sowieso dran arbeiten. So, und dann hättest du zum Beispiel den Videoschiedsrichter erstmal langsam einführen können. Aber im Vergleich zum Beispiel zu Eishockey oder Rugby oder American Football brauchst du im Fußball eigentlich keinen Videoschiedsrichter. Vor allen Dingen nicht so, wie er jetzt geführt wird. So, von daher bin ich auch der Meinung, wir haben den aber jetzt. Und jetzt ist halt eher die Frage, was können wir tun, dass der Videoschiedsrichter richtig eingesetzt wird? Also was könnte da jetzt passieren? Weil die FA schaut sich das gerade nochmal alles an, wie der Videoschiedsrichter eingesetzt wird. So, das ist jetzt halt die Frage. Wie könnte man den Videoschiedsrichter, also nehmen wir an, du musst den Videoschiedsrichter drin haben. Wie könnten wir ihn einsetzen? Also während des Spiels.
Ja, aber also das Problem ist, wenn du ihm weniger Arbeit gibst, als er es jetzt hat, dann wird er komplett obsolet, sowieso. Wenn du ihm mehr Arbeit gibst als jetzt, dann brauchst du irgendwann keinen normalen Schiedsrichter mehr, weil dann läuft alles nur noch über klar definierte Regeln, ohne Auslegungssache und ohne menschliches Feingefühl. Dann heißt es einfach nur, dies war ein Foul. Nun muss ein Freistoß Ja, und dann kannst du auch irgendwann einfach nur noch ein Spielfeld rastern und alles, was du in der Live-Übertragung siehst oder in Replays siehst, wird dann quasi als Virtual Augmented Reality auf dem Spielfeld stattfinden. Dann hast du die Linien genau abgemessen von einem Computer, dann hast du das genau abgemessen und so weiter und so fort. Dann wird das ganze Spiel sehr, sehr mechanisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, und, natürlich. Natürlich.
Ich will doch Fehlentscheidungen.
Ja, natürlich.
Ich will mich aufregen. Wembley-Tor. So. Das, weiß ich nicht. Irgendwelche kuriosen Abseitsentscheidungen, so, wo ein Spieler einfach nicht gesehen wurde, dass er im Abseits steht, mit 6 Füßen, so. Sowas will ich doch. Und ja, ich bin mir im Klaren, dass mein Verein davon A, manchmal profitiert, B, manchmal eben nicht profitiert.
Genau, das gehört aber dazu.
Und das gehört dazu. Es gehört einfach dazu. Und wenn du schon Videoschiedsrichter haben willst, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, für so Sachen wie Karten, Fehlentscheidungen, wie jetzt bei Son zum Beispiel, jederzeit, super gern, aber nicht für, das war ein Tor, das war kein Tor und das muss man ausrambolen dann auf dem Platz. So. Eher für asoziales Verhalten auf dem Platz. Da kannst genau. du dann direkt sagen, so, ey, der hat ihm gerade eine mitgegeben, das hast du nicht gesehen, der hat ihn angespuckt, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat ihm da und da eine gegeben, hier ist das Video, guck dir das mal bitte an und entscheide dann, ob du nochmal eine Karte im Nachhinein geben willst, ja oder nein. Das eher.
Ja, ich hätte, also wenn, dann hätte ich eher noch Elfmeter-Entscheidungen halt an sich mal mit reingenommen. Als Beispiel, als Testphase zum Beispiel. Aber ich sehe halt, glaubst du, dass vielleicht die Regeln irgendwie viel zu kompliziert geworden sind für die Leute? Weil ich habe das Gefühl, dass die Abseitsregel sich jetzt auch schon wieder viel zu sehr verändert hat. Also vorher war es irgendwie, wo steht ein Spieler? Und jetzt heißt es, wo steht seine Achselhöhle? So, ne? Also wenn ich da mal überlege, Peter Crouch hatte irgendwie gesagt, so, wer die Regel, die jetzt da ist, würde Peter Crouch nie ein Tor geschossen haben oder 50 Tore weniger oder so.
Naja.
Denke ich mir halt auch, also ich habe nämlich das Bild gerade vor mir mit Firmino und ich kann nicht fassen, also das war ja sowieso schon eine Farce. Erst war es kein Abseits und dann haben sie es zum Abseits gemacht. Da denke ich mir halt auch so, oh, ganz, ganz cheeky. Das ist ganz schwierig. So, ich habe das Gefühl, dass die Regeln auch teilweise wirklich viel zu kompliziert geworden sind für einige. Also vor allem für die
Schiedsrichter. Ja, aber das fängt ja auch bei einer Hand, das geht ja über eine Handregel dann hinüber schon. Also wann gilt es als angeschossen, wann gilt es als, er konnte wirklich nichts mehr wegziehen und so weiter und so fort.
Ja, aber guck mal, ist Oxlade den Oxlade-Schuss?
Irgendwann wirst du Abwehrspieler hinstellen, die keine Arme haben, damit keine Gefahr da ist.
So. Keine Arme, keine Kekse. Aber der Schuss von Oxlade zum Beispiel wäre für mich ein Elfmeter gewesen. Beim Villa-Spiel. Hast du das gesehen? Mhm. Ja, das wäre für mich ein klarer Elfmeter gewesen.
Ja, ja.
Zum Beispiel. Und da hätte dann der Videoschiedsrichter sagen müssen, hey, hier ist übrigens ein Elfmeter. So.
Ich kann mich darauf einigen, dass man sagt, pass auf, ein Schiri pfeift, Elfmeter und das wird dann gegebenenfalls nachkontrolliert von einem Video Assistant Reverie, bla bla bla. Aber das wäre das Maximum, auf das ich mich einlassen kann eigentlich, für mich. Also wirklich schon das Maximum. Und wenn das Maximum ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht darüber reden, dass er überhaupt eingesetzt wird. So. Und mich interessiert eigentlich, was die Leute denken, die uns hören. So, ich würde mich freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Was haltet ihr vom Videoschiedsrichter? Gerne auch als Soundfile oder sowas oder als Kommentar, so dass es in einer Minute vorlesbar ist, weil dann können wir darüber mal, das können wir auch mal vorlesen einfach oder mal einspielen dann.
Ja.
Und weil wir beide kommen ja eh nicht auf ein Ergebnis, weil wir eigentlich ja beide schon so sind, so ja, eigentlich kann er auch weg. Also ganz zur Not kommt er einfach weg.
Ja, also ich finde es natürlich wichtig jetzt über.
Ich würde es nicht vermissen.
Was? Ach so, ja, nee.
Ich würde es nicht vermissen.
Ich würde es halt auch nicht vermissen, aber die Frage ist halt auch immer, man kennt das, die Leute werden sich da an vieles und alles halt auch gewöhnen. Und es wird immer die Minderheit bleiben, die aufgrund einer gewissen Sache nicht mehr irgendetwas supportet oder konsumiert oder macht oder so. Das wird bei den Trikots so sein.
China, FIFA, Club-WM.
Ja, ja.
Also, oder, die Mehrheit wird trotzdem sagen, ja, aber ist doch geil, Club-WM.
Ja, ja, oder die Trikots. Später, wenn es Nike wird.
Große Trikotfrage noch, das müssen wir auch noch ganz kurz einmal zumindest besprechen.
Genau, können wir nächstes Mal länger machen auf jeden Fall.
Ja. Ja, Nike-Trikots. Ich habe keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir jetzt übrigens ein Trikot gekauft. Ich habe mir ein Trikot gekauft, das ist das erste Trikot, nein stimmt nicht, ich habe mir in dieser Saison 2 Trikots gekauft, die keine Liverpool-Trikots sind.
Okay.
Und das erste war Roter Stern Leipzig.
Ah, stimmt, hast du erzählt, ja. Mhm.
Habe ich erzählt?
Nein, dass du das holen willst, dass du es holen willst. Das hattest du erzählt.
Ach so, ja, genau, aber dann war es da. das habe ich mir jetzt geholt und ich habe mir, weil ich ja aus der Gegend komme und mein Verein, mein Herz mehr für die Stadt schlägt als für Köln sind natürlich.
Deutschland-Trikot geholt.
Ich habe mir ein Deutschland-Trikot geholt. Ich habe mir ein China-Trikot geholt. nein, ich hab mir ein Düsseldorf-Trikot geholt, weil sie...
weil dich bei Campino einschleimen willst.
Nee, weil sie eine Zusammenarbeit haben mit den Toten Hosen tatsächlich. Mhm, also es gab ja schon vor 12 Jahren, waren die Toten Hosen ja Trikotsponsor irgendwie. Und jetzt gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Düsseldorf und den Toten Hosen quasi als limitierte Online-Auflage, die man sich bestellen konnte. Und Uhlsport macht einfach sehr schöne Trikots. So, das Design ist sehr schön. Den Totenkopf hätte man sich sparen können, aber klar ist halt das Hosending so. Aber das Design ist sehr geil. Und das habe ich mir gegönnt. Habe ich mir weggegönnt, habe ich mir das. Ja, das Nike-Ding so. Ey, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ja, aber bitte. Jetzt gerade trauere ich New Balance ein bisschen nach.
Ja, sind sie aber auch selbst schuld. Aber ich denke, das ist ein Thema, ich werde mir das jetzt auch nochmal genauer anschauen. Ich hatte mit den Prozess ein bisschen reingesehen und die haben ja natürlich jetzt nochmal Berufe eingelegt. Das wurde jetzt, glaube ich, auch abgelehnt und so weiter und so fort. Da können wir mit Sicherheit nochmal vielleicht zusammenfassen, kann ich da nochmal ein bisschen was erzählen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich werde auch, glaube ich, dazu nochmal irgendwie was, nochmal einen Artikel schreiben. Ich bin eigentlich gerade bei dem Thema FIFA, Club WM und China. Das ist mir eigentlich gerade ein bisschen... Ja. Ich hoffe einfach nur, dass wir, also ich arbeite da jetzt eigentlich schon seit 3 Monaten dran, dass wir da mit einem Sporthersteller einen guten Deal haben, auch für nächste Saison, dass du einfach nicht die 100 Euro zahlst für so ein Trikot. Wobei das, ich glaube, die Leute sollten sich überlegen, ob es Sinn macht, jedes Jahr 3 neue Trikots rauszubringen. Ich habe das halt nie verstanden, das Trikot von vor 2 Jahren, 125-Jahres-Trikot, hätte mir gereicht für 3 Saisons, ehrlich gesagt. Auch wenn natürlich, ja, ich weiß, das violette Trikot und so weiter. Aber ich finde auch das diese Saison geil. Aber irgendwie denke ich mir manchmal auch so, boah, jedes Jahr irgendwie noch ein neues Trikot.
Puh. Ja, also ich bin da ja ähnlich eingestellt, was das Weiterbrauchen von guten Designs angeht. Aber in den letzten 3 Jahren habe ich tatsächlich, deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden, in den letzten 3 Jahren habe ich wirklich oft zugeschlagen.
Ja.
Oftmals auch in Sales dann so, aber es waren auch in den letzten Jahren einfach geile Trikots dabei. So. Und deswegen, ich bin da zu voreingenommen, als dass ich da jetzt negativ reden könnte, dass man das nicht machen sollte. Aber bei Nike, also wenn es jetzt so aussieht, wie es gerade aussieht, dass Nike das Ganze übernimmt.
Naja, das Thema ist durch.
Dann sieht es ja eh so aus, als wenn wir 10 Jahre das gleiche Trikot hätten. Und ob das jetzt quasi ein neues Trikot ist oder nicht, ist dann ja auch egal. Deswegen, also ich sag nochmal Nike raus, Videoschiedsrichter raus, China raus und das ist meine Meinung und dazu stehe ich, okay, wird man noch sagen dürfen hier.
Ein wunderschönes Schlusswort, hervorragend. Ja, damit wären wir jetzt
alles
auch am
klar,
Ende.
Alles klar, das war Folge. Achso, entschuldige bitte.
Was? Ja, ich wollte nur sagen, damit wären wir jetzt auch eigentlich am Ende, oder?
Eigentlich schon. Ja, ich bin durch, du bist durch, wir sind durch. Ja. Und ich hoffe, Folge 10 hat euch gefallen da draußen. Wie gesagt, gebt uns Feedback. Gebt uns auch gerne nochmal Feedback zu. Gegebenenfalls habt ihr Bock auf einen Scouterfunk Instagram-Kanal, Twitter-Kanal oder Facebook-Kanal. Ich wäre eigentlich eh für Instagram, wenn.
Facebook?
Facebook eh tot.
Nein, das ist Blödsinn.
Nur noch, was?
Das ist Blödsinn. Also, wir haben Wachstumszahlen auf Facebook und fast alle unsere Leute sind auf Facebook.
Ich weiß doch.
Buh.
Ich will doch nur, dass Facebook stirbt. Aber dann stirbt Instagram auch und WhatsApp auch. Ist mir eigentlich auch alles egal, ganz ehrlich. Wir gehen zurück. Wir haben jetzt ein Brief-Newsletter. André kümmert sich drum, wenn ihr wollt. Einfach mal Chiffrenummer. So, und Feedback. Das ist das Wichtigste. Abonniert uns auf Spotify, habt viel Spaß und esst keinen gelben Schnee, denn bald ist Winterzeit und gelber Schnee ist meistens keine gute und nährhafte Proteinquelle. Na, das war's von uns. Sagt den Leuten doch bitte Tschüss und bis zur Folge 11, André.
Tschüss und bis zur Folge 11.
Okay, tschüss.
Scouserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.